Radio. Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio.
Ihr seid bei Radio Frei und hier ist es Zeit für unsere feministische Sendung Nia nackt im Aquarium. Allerdings begrüßt euch gerade nicht Katrin wie sonst, sondern ich an ihrer Stelle und ich gehe auch gleich wieder weg, denn in der nächsten Stunde übergeben wir an Radio Helsinki in Graz und eine Sendung, die über Schönheit redet. Wer dazugehört, wer nicht. Ein Gespräch mit der freien Journalistin und Autorin Milena Österreicher.
Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara. Du hast abgenommen, oder? Steht dir gut? Oder wow, du hast aber gut Farbe bekommen im Urlaub. Was oft als Kompliment gemeint ist, zeigt, wie sehr unsere Vorstellungen von Schönheit unseren Blick auf andere prägen. Doch wer als schön oder hässlich gilt, ist nicht einfach Geschmackssache. Schönheit ist keine neutrale ästhetische Kategorie, sie ist politisch und historisch gewachsen. Und sie wird bis heute genutzt, um Menschen ein- oder auszuschließen. In der heutigen Sendung hört ihr ein Gespräch mit Milena Österreicher. Sie ist freie Journalistin und Chefredakteurin des MO-Magazins für Menschenrechte und hat sich in einem Beitrag für das Südwind-Magazin intensiv mit dem Thema Schönheit auseinandergesetzt. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie Schönheitsnormen im Alltag wirken und welche Rolle Werbung, Popkultur und Social-Media-Plattformen dabei spielen. Außerdem geht es heute um die sogenannten Ugly Laws in den USA und darum, wie stark heutige Schönheitsideale noch immer von kolonialen Vorstellungen geprägt sind. Wie diese Mechanismen funktionieren und wie wir beginnen können, uns von ihnen zu lösen, das hört ihr jetzt im Gespräch mit Milena Österreicher. Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio.
Ja, ich sitze hier heute jetzt mit Milena Österreicher. Vielen Dank, dass du da bist. Und wir sprechen über eine Recherche, die du gemacht hast für einen Artikel, einen Beitrag im Südwind-Magazin, wo es um Schönheitsideale geht und ganz viele Aspekte, die damit zusammenhängen, die mir auch teilweise sehr neu waren und die ich echt sehr spannend fand. Aber vielleicht fangen wir mal sehr basic an. Du schreibst ja, Schönheit ist weit mehr als eben nur so eine ästhetische Kategorie. Was war jetzt deine Motivation, sich das Thema nochmal genau anzuschauen?
Ich finde es so spannend an dem Thema Schönheit, dass es ja viel, viel mehr ist als nur das, woran wir typischerweise denken, worum es bei Schönheit geht. Es war auch für mich neu, Gespräche mit Freundinnen, mit meinem Umfeld und vor allem auch viele Bücher haben mich dann mehr dafür sensibilisiert, dass Schönheit ganz, ganz viel mit Macht zu tun hat, mit strukturellen Ungleichheiten. Schönheit ist einfach ein Konzept oder Schönheitsnormen ist ein Konzept, das ein- und ausgrenzt, vor allem ausgrenzt. Und ich glaube, das ist vielen von uns nicht immer bewusst. Schönheit wird oft als sowas Lifestyle- oder Self-Care-Thema behandelt, verhandelt. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch ganz politisch und gesellschaftlich relevant.
Genau, du hast dir das jetzt auch politisch und auch historisch angeschaut. Und wie du schon gesagt hast, Schönheit kann halt auch ein Werkzeug sein, eben Menschen auszuschließen. Kannst du erklären, wie solche Mechanismen im Alltag funktionieren?
Da gibt es verschiedene Ansätze, aber im Alltag, wir haben zum Beispiel dieses soziale Phänomen von Pretty Privilege, das mit diesem Halo-Effekt funktioniert, also mit dem Heiligenschein-Effekt, soll heißen, Menschen, die wir schön oder attraktiv empfinden, denen schreiben wir automatisch positive Eigenschaften zu. Wir denken, dass die kompetenter sind, dass die intelligenter sind, dass die sympathischer sind. Und das heißt dann für diese Menschen, dass sie es im Alltag manchmal leichter haben als andere, dass sie zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch eher genommen werden oder dass sie am Datingmarkt erfolgreicher sind. Oder zum Beispiel haben Studien auch gezeigt, dass Menschen, die attraktiver wahrgenommen werden, auch vor Gericht mildere Urteile tendenziell bekommen. Also das hat Auswirkungen. Schönheit, Aussehen ist natürlich nicht der alleinige Faktor, aber er spielt eine wichtige Rolle. Und es zeigt sich auch in so ganz, ganz kleinen mikroskopischen Alltagsmomenten. Und ich glaube, das kann jeder bei sich selbst auch beobachten, dass wir einfach gewisse Blicke werfen oder dass wir Kommentare oder Komplimente oder auch abschätzige Äußerungen über Körper und Aussehen machen. Und das spielt da natürlich auch eine Rolle in Bezug, wen wir einschließen und wen wir ausschließen.
Du hast von diesen Zuschreibungen gesprochen, die wir alle im Kopf haben. Wie kommen die in unsere Köpfe rein? Warum ist es so?
Wie kommen sie rein und vor allem, wie kommen sie wieder raus? Yeah. Es sind verschiedene Faktoren. Viel passiert über unsere Sozialisierung, womit wir uns konfrontieren und konfrontiert werden, was auch so unsere Sehgewohnheiten sind, was vermittelt wird, was schön ist. Beziehungsweise bei diesem ganzen Schönheitsdiskurs geht es auch sehr viel darum, was der Norm entspricht, was sozusagen normal ist und was nicht normal ist. Und das bekommen wir durch ganz viele Dinge mit, durch Medien, die wir konsumieren, durch Social Media, durch Filme, Serien, aber auch natürlich, was andere Leute uns erzählen und vorleben.
Du führst ja auch historische Beispiele an, eben zum Beispiel plastische Operationen im frühen 20. Jahrhundert schon, die eben Menschen helfen sollten, sich an die dominanten Schönheitsmerkmale oder Schönheitsideale damals anzupassen. Was sagt das aus über so sozialen Druck, der eben mit so bestimmten Körpermerkmalen verbunden ist? Also, und was waren das vielleicht auch damals für Operationen?
Es sagt ganz, ganz viel über den sozialen Druck aus und über die Gesellschaft, über das Umfeld, in dem wir leben. Damals, also dieses Beispiel, das im Text auch angeführt ist, ist von einem Arzt, einem Chirurgen, der selber Jude war und der damals zu Beginn des, also Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, Nasenoperationen, unter anderem Nasenoperationen durchgeführt hat, um vermeintliche jüdisch aussehende Nasen, was auch immer das ist, aber um die zu korrigieren, damit jüdische Menschen, die schon damals in Deutschland Diskriminierung erfahren haben und geächtet wurden, damit es denen quasi besser geht und sie nicht so sehr diskriminiert werden. Das heißt, es hat damals schon gezeigt, dass diese Eingriffe dazu da waren, um Menschen eine soziale Teilhabe zu ermöglichen. Und es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir über plastische Chirurgie sprechen, auch immer daran zu denken, okay, woher kommt das Ganze, wie ist das entstanden und wie setzt sich das vielleicht auch fort? Und das Spannende ist da eben, dass wir nicht über die Gesellschaft sprechen, die diskriminiert hat und wie man das vielleicht ändern kann, sondern dass wir eben an den Menschen herumdoktern, damit sie sich dieser Gesellschaft unter Anführungszeichen anpassen und keine negativen Konsequenzen erfahren. Aber wir wissen natürlich auch alle, das hat sowas schützt auch niemanden dann vor wirklich schrecklichen Folgen.
Also schon auch krass irgendwie, anstatt dass man versucht irgendwie das Problem zu beheben, einfach einen Eingriff in den Körper, das ist ja alles Stress für den Körper und für die Psyche dann halt auch irgendwo, ne? Also, dass man solche Wege eher geht, als dann irgendwie, ja.
Gleichzeitig möchte ich auch dazu sagen, das finde ich auch wichtig, also da jetzt keine Individuen zu verurteilen, die das machen oder die sich auch heutzutage dafür entscheiden, weil natürlich ein gewisser Druck auch dahinter steht, ne? Und ich kann es auch persönlich nachvollziehen, dass man das einfach macht. Und das ist jetzt nicht klassische Chirurgie, aber einfach Eingriffe oder das, was wir auch heute sehen, Botox-Spritzen, andere medizinisch-ästhetische Eingriffe, die wir an uns machen lassen, was man auch nicht vergessen darf dabei. Einerseits sind es individuelle Entscheidungen, aber die Gesellschaft gibt auch ein gewisses Bild und einen Druck vor. Und man darf auch nicht vergessen, je mehr Menschen das machen, desto normaler, unter Anführungszeichen, wird dieses Bild auch. Also desto mehr gewöhnen wir uns zum Beispiel an faltenfreie Gesichter und glauben dann, wir müssen das auch erreichen.
Mhm. Weil wir jetzt, also gehen wir vielleicht nochmal zurück ein bisschen in eine frühere Zeit. Also ein Gesetz, was mich also wirklich sehr schockiert hat oder ein bisschen, ja, was ich sehr skurril fand auch auf eine Art und Weise. Und das ja auch bis ins in die Mitte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, so circa reingereicht hat, waren ja die Ugly Laws in den USA, wo eben Leute mit sichtbaren Behinderungen oder Krankheiten einfach nicht auf die Straße gehen haben dürfen und aus dem öffentlichen Raum verdrängt worden sind. Was sagt uns das über die Zeit damals und über gesellschaftliche Akzeptanz oder Teilhabemöglichkeit?
Ja, es zeigt ganz klar, also dass schon damals per Gesetz quasi festgelegt wurde, was zum Bild gehören darf und was nicht dazu gehören darf, was normal ist, was nicht normal ist. So wie du gesagt hast, da sind eben Menschen mit Behinderungen drunter gefallen, aber auch rassifizierte Menschen, Menschen mit irgendwie sichtbaren Krankheiten oder Andersartigkeiten. Und es zeigt auch, dass der öffentliche Raum noch nie allen gleichwertig gehört hat und das reicht zum Teil bis in unsere heutige Zeit hinein. Das darf man auch nicht vergessen.
Mhm. Inwiefern?
Wir haben zum Beispiel gesehen in den letzten Jahren in Österreich und in Deutschland dieser Diskurs über das Stadtbild, also wer zum Beispiel zu unserem Stadtbild gehören darf oder nicht. Da wurde viel drüber gesprochen, so über migrantisch gelesene Männer, die quasi das Stadtbild verschlechtern, nicht schön machen, gefährlich machen. Das ist an sich schon problematisch, dieser Diskurs.
Und
rassistisch, sehr rassistisch. Aber wir verhandeln diese Dinge schon auch heutzutage noch. Oder wir sehen es zum Beispiel auch daran, wenn es um Bänke geht, wenn es um Parkbänke geht oder Bänke bei Busstationen, wo einfach einige Städte angefangen haben, eine zusätzliche Lehne in der Mitte einzubauen, damit zum Beispiel obdachlose Menschen sich dort nicht schlafen können, nicht übernachten können. Oder wenn es um Bettelverbote geht, also wo immer so die Frage ist, okay, lassen wir sichtbare Armut, sichtbares Leid, lassen wir das zu im Stadtbild? Wie gehen wir damit um? Natürlich gibt es jetzt zum Glück nicht mehr diese niedergeschriebenen Gesetze, wie damals die Ugly Laws in USA, in einigen Städten der USA. Aber subtil wirken manche dieser Mechanismen natürlich weiterhin fort.
Ja, die FPÖ für die Landesregierung in der Steiermark hat jetzt aber tatsächlich auch wieder ein Bettelverbot umgesetzt. Ne? Also der Backlash ist da schon noch zu spüren. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist zu den Ugly Laws, was mir auch ganz lange nicht bewusst war, dass Black Hair in den USA so das große Thema war, weil den Leuten ja ganz lange eingeredet worden ist, dass der Afro und halt die Haarstruktur halt total hässlich ist und so. Und dass das eigentlich jetzt, also meiner Wahrnehmung nach die letzten 10, 15 Jahre wieder viel stärker in den Diskurs kommen ist und viel mehr so Videos überall halt aufscheinen, wo das auch erklärt wird. Ne? Also es gab ja auch urlang einfach keine passenden Produkte für die Haare. Also es funktioniert halt auch mit der Haarstruktur nicht, die Produkte, die wir vielleicht verwenden und so. Und dass Haare so ein politisches Thema sein können, fand ich extrem spannend.
Ja, wahrscheinlich, vor allem für die Menschen, die nicht davon betroffen sind, ist es wahrscheinlich neu und interessant. Für die, die damit leben, die kennen es wahrscheinlich von Anfang an. Ja. Aber weil wir vorher über Gesetze und Verordnungen gesprochen haben, jetzt im Kontext von Haaren ist es auch interessant, weil zum Beispiel, es gab einige Beispiele, die in den letzten Jahren auch medial dann vorgekommen sind, in England, in den USA, in manchen afrikanischen Ländern, wo SchülerInnen aufbegehrt haben gegen die Schulordnung dort, wo halt teilweise festgeschrieben war, dass man als SchülerIn eine ordentliche Frisur tragen soll, dass man, es wurden so Begriffe verwendet, die jetzt nicht explizit schwarze Menschen vielleicht erwähnt haben, die aber darauf hinausgelaufen sind, dass du eben nicht deinen Afro tragen darfst, dass du deine Haare glätten sollst, dass du deine Haare zusammenbinden sollst. Da gab es einige Proteste in den letzten Jahren, aber das ist schon auch krass zu sehen, dass das einfach immer noch ein Thema ist. Und was das auch ganz stark zeigt, in den USA in den letzten 6-7 Jahren wurden in, ich glaube, der Hälfte der Bundesstaaten der sogenannte Crown Act beschlossen, der Diskriminierung aufgrund der Haare, der Haarstruktur verbietet. Und das war in den letzten Jahren der Fall. Und es gibt jetzt einfach dieses Gesetz in einigen Bundesstaaten und das zeigt auch, es ist, it's a thing. Mhm. Es ist immer noch ein Problem.
Ein Teil von deiner Recherche beschäftigt sich ja eben auch mit dem Einfluss von Kolonialismus auf globale Schönheitsnormen tatsächlich. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was das für Auswirkungen gehabt hat?
Ja, der Kolonialismus hat eine große Rolle hier gespielt, weil er auch schon dazu beigetragen hat, gewisse Normen festzusetzen, was gut, was schlecht ist, also was wir als gut und was schlecht wahrnehmen. Unter anderem ästhetische Formen, ne? Zum Beispiel die Hautfarbe. Weiß wurde dann eher mit rein jugendhaft, tugendhaft verbunden, andere Hautfarben nicht. Es wurde auch viel so pseudowissenschaftlich argumentiert, genau. Es wurden Schädelformen vermessen, es wurde der Winkel der Nase vermessen und Pseudowissenschaftler haben dann versucht oder haben behauptet, davon die Intelligenz oder den Charakter eines Menschen ablesen zu können. Und diese Vorstellungen, diese Bilder ziehen sich auch weiter über die Geschichte.
Also was mir so einfällt, weil auch die nächste Frage wäre, inwiefern in Werbung oder Popkultur sich diese Schönheitsideale noch weiterziehen, ist halt, ich meine, mittlerweile ist das nicht mehr so, aber ganz oft in Filmen, wie so der böse Part und der gute Part dargestellt wird. Also es ist immer mit dunkel und hell verbunden oder ganz oft noch immer. Also BC bricht das jetzt auch wieder auf, irgendwie auch die letzten Jahre kommt man vor in der Filmindustrie, aber wenn ich an die Filme in meiner Kindheit denke oder so, oder halt auch noch vor nicht so langer Zeit, das war immer so. Also auch krass eigentlich. Aber was gibt es da noch so in Werbung und Popkultur, wo sich das noch immer reinzieht?
Zum Beispiel, also zu dem ganzen Thema generell Schönheit, Normen, finde ich sehr, sehr spannend, ein Buch von der Moshtari Hilal, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Hässlichkeit. Mhm. Sie ist eine Autorin, Künstlerin in Deutschland und einerseits weist sie darauf hin, dass dieses Wort Hässlichkeit, was wir als Gegenteil von Schönheit begreifen, schon dieses Wort Hass in sich trägt und weist halt auch darauf hin, okay, wer hässlich ist, der ist es quasi unter Anführungszeichen wert oder den versehen wir mit Hass. Und sie erklärt auch ein bisschen oder zeigt auf, dass wir das Schlechte immer mit dem Hässlichen oder meistens mit dem Hässlichen verbinden, auch kulturgeschichtlich, auch in religiösen Schriften und so weiter, ist immer dieses Hässliche, Schlechte und so, wie du vorher gesagt hast, Dunkle meistens miteinander verwoben. Mhm. Und das macht einfach was mit uns Menschen und mit unserer Vorstellung, mit unserem Denken. Du hast es gefragt noch nach weiteren Beispielen, zum Beispiel aus der Werbung oder zum Beispiel auch Kosmetikindustrie. Da haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel, wenn wir über Make-up sprechen und über hautfarbene Töne, zum Beispiel für viele Menschen einfach kein passendes Make-up lange dabei war, weil das Make-up, das existiert hat, einfach für weiße oder helle Haut war. Und wenn du dir das aufträgst und du hast eine dunklere Farbe, total komisch, ne? Also man sieht das an so Kleinigkeiten, wonach sowohl unsere Vorstellungen, aber auch der Markt einfach ausgerichtet ist.
Du schreibst ja auch über den Begriff Colorism. Also kannst du das erklären, was das bedeutet und warum dieses Phänomen also in ganz vielen unterschiedlichen Teilen der Welt extrem verbreitet ist?
Der Begriff geht vor allem auf die afroamerikanische US-Autorin Alice Walker zurück, die so in den 1980er Jahren diesen Begriff beschrieben hat. Und es meint, dass auch innerhalb einer rassifizierten Gruppe hellere Haut oft bevorzugt wird, weil damit oft verbunden ist, dass man einen besseren Zugang zum Beispiel zu Macht hat, zu Bildung hat, damit einen besseren sozialen Status verbindet, was einerseits das basiert auf der kolonialen Vergangenheit und auch zum Beispiel in den USA in der Geschichte, wo zum Beispiel versklavte Menschen, wo es auch da Unterschiede gegeben hat oder Unterschiede gemacht wurden, wo zum Beispiel versklavte Menschen, die eine etwas hellere Haut hatten, tendenziell eher im Haus gearbeitet haben und jene, die dünklere Hautfarben hatten, am Feld draußen gearbeitet haben oder arbeiten mussten. Also es hat alles sehr historische und kolonialhistorische Hintergründe und das hat sich in unserem Denken und in unserer Vorstellung und in unseren Machtstrukturen einfach bis heute gehalten in verschiedensten Gruppen und in verschiedensten Teilen der Welt.
Aber irgendwie ist es ja auch so ein bisschen so, oder? Wenn man die Gesellschaft anschaut und also das ist ja nicht nur irgendwie so dieses davon ausgehen, dass die Leute dann wirklich einen besseren Zugang haben zu Arbeitsmarkt, was auch immer, sondern das ist ja eigentlich auch tatsächlich so, oder?
Ja, absolut, ja. Absolut.
Was ja auch so ein krasses Thema ist, sage ich jetzt mal, ist dieser Markt für Hautaufhellungsprodukte, die ja extremst gesundheitsschädlich sind und trotzdem wächst diese Branche heutzutage extrem.
Vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum das so gefährlich ist, weil vielleicht ist es eh logisch, aber es stecken halt ganz, ganz viele Giftstoffe in diesen Produkten, unter anderem Quecksilber. Und das verursacht einfach Ausschläge, Geschwüre, aber greift auch die inneren Organe an, wie zum Beispiel Niere. Warum das immer noch wächst? Genau aus dem Grund, also aus all dem, was wir davor auch gesagt haben, weil ein gewisses Aussehen, ein gewisses Körperbild ist mit gesellschaftlichen Vorteilen verbunden. Und wenn ich einfach von Diskriminierung betroffen bin, dann ergreife ich auch Maßnahmen, um das möglichst zu lindern oder um das verhindern zu können. Ich fand es da ganz spannend. Ich habe mit einer Soziologin darüber gesprochen, mit der Amina Mire. Die ist in Somalia aufgewachsen, ist dann als Jugendliche nach Kanada gekommen. Sie hat dort Soziologie, Philosophie und Chemie studiert, was auch eine interessante Kombi ist, um über diesen Kosmetik- und Schönheitsmarkt zu sprechen. Sie hat sich in ihrer Forschung unter anderem darauf auch spezialisiert. Und sie hat gesagt, sie war total überrascht und schockiert, dass sie gesehen hat, dass in Kanada viele Menschen aus der somalischen Community dort Hautaufhellungsprodukte gekauft haben, was sie aber selber aus Somalia nicht kannte. Also das hat man halt zu ihrer Zeit in Somalia nicht gemacht. Und sie hat halt gesagt, eine Erklärung dafür kann schon auch sein, dass du halt in Kanada in einer tendenziell weiß dominierten Gesellschaft dann viel eher auf diese Produkte zurückgreifst, weil du eben ganz, ganz viel negative Erfahrung in dieser Gesellschaft machst mit deinem Aussehen.
Ich meine, das ist ja auch ein extrem profitables Geschäft. Also Kosmetikkonzerne und die Medienindustrie haben da, glaube ich, schon auch ein Interesse daran, dass sich die Situation nicht ändert, denke ich mal.
Ja, da sind wir dann auch beim Stichwort Kapitalismus.
Wie immer.
Genau. Ja, es profitieren einfach ganz viele Akteure davon. Also du hast es schon angesprochen, zum Beispiel Kosmetikindustrie, Werbung, teilweise vielleicht auch Modebranche, aber auch Plattformen, digitale Plattformen und auch direkt oder indirekt Menschen, die dieser Norm schon entsprechen.
Diese Industrie präsentiert ja diese Produkte auch nicht als etwas, mit dem man einem Schönheitsideal gerecht werden muss. Du hast das vorhin am Anfang schon angesprochen. Es wird irgendwie sehr viel jetzt so in dem Rahmen so von Self-Care und Wellness geframed. Und inwiefern, glaubst du, ist das ein bewusster Versuch, da die strukturellen Probleme oder Mechanismen dahinter auch zu verdecken, indem man es halt einfach so zu einem individuellen Self-Care-Thema macht, irgendwie so auf die Art, so, du musst einer bestimmten Schönheitsnorm entsprechen, weil dann passt du ja auch auf dich auf, dann bist du ja irgendwie auch gesund, also kommt mir auch vor, dass es auch voll immer so subtil halt auch mitschwingt und
es ist schon perfide, wie bei vielen Dingen, das auf Individuen abzuwälzen und anstatt eben darüber zu sprechen, okay, zum Beispiel, warum leben wir in so einem stressigen Umfeld und müssen uns dann ein Wellness-Wochenende gönnen, um davon wieder uns zu befreien? Oder warum sind zum Beispiel Falten nicht okay und akzeptiert? Warum haben wir so einen Jugendwahn und dürfen nicht sichtbar altern? Über all diese Themen, anstatt darüber zu sprechen, wird es eben so abgewälzt auf uns, dass wir für uns sorgen sollen, dass wir Selbstdisziplin haben sollen, dass wir eben gesund sein sollen, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren und an dieser Gesellschaft teilhaben zu können.
Ich habe mir gerade gestern noch erst mit einem Freund den Diss-Track gegen Shirin David angeschaut von Vita, wo sie halt ganz viel auch eben darüber rappt, dass Shirin David ja eigentlich auch so Bauchbeine Po mit diesen Songs sagt, irgendwie man muss trainieren, aber selber halt eigentlich extrem viele plastische Operationen an sich durchführen hat lassen so und wirklich teilweise Kinder jetzt dann schon so von 10, 11 so von der ersten, vom ersten Eingriff träumen, ne? Also.
Auch wenn mir das hier auf die Füße fällt, wenn ich dich nicht kritisiere, dann wird das heißen, ich belüge mich selbst. Rapperin zu sein ist schon hart. Rapperin zu spielen, ja, das fühlt sich schnell. Und ja, es fühlt zu Geld. Aber Papsi, was ist los? Ja, da raus eine Show machen, Bauchbeine Po und dein Charakter ist auf Low Carb. Du bist rich, seitdem Rap deine Ho war. Ich bin reich an Liebe für Rap, seitdem ich broke war. Barbara, was da los? Bock auf Papsi, war's hart. Kein Respekt vor der Kunst, doch dein Twerk. Supi, ich schwör. Du sagst, Frauen, seid einfach arrogant. Liebt euch selbst und bist dabei selbst nur ein Plagiat. Ach, also sag, wo drückt der Schuh, Baby? In deinem viel zu großen Boot von Niki. Ja, alles nur ein Schauspiel. Doch wenn du die ausziehst, dann machst du am Morgen wieder YouTube-Diggi. Ich weiß nicht, dich beleidige, Sis. Aber alles, was ich preisgebe, sind nicht mehr Geheimnisse. Hoffentlich bekommst du bald ein Niki-Feature und kannst endlich Mucke machen, also deine eigene. Lass mich kurz mal checken, wonach klingt der Shireen-Verse. Wie sag ich es am besten?
Do your fucking research.
Du bist so verliebt, klingst so wie sie, wirst geschminkt so wie sie, wirst gemixt so wie sie. Über dich wird bestimmt wie über sie. Deine Mucke ist die Kopie ihrer ganzen Diskografie. Bad Bitch so wie sie, ein Gesicht so wie sie. Ja und bald schon bist du rich so wie sie. Cool, dass du dich benimmst so wie sie. Ja, du bist so wie sie, trotzdem bist du nicht sie. Also wer bist du, Shirin?
Ey, dass dich überhaupt keiner lobt, denn du bist doch für Frauen ein Idol. Skinny im Bikini, es gestörte Teenies, doch was ist schon Charakter gegen Bauch, Beine, Po?
Ja. Du lässt jede Bitch scheinen, stehst wie jede Bitch scheinen, wenn es knete, bringt Nein. Okay. Ja, du bist auf der Eins, keine Ahnung, wer das schreibt, doch kannst du auf was allein? Okay. Du bist immer noch bad, wegen Shitstorm, doch McDonald's bringt nur mein Cash. Okay. Lars schickt einen Text, dafür kriegt er einen Check und die Bitch den Respekt. Okay. Sind immer die hässlichen Bitches, die helfen. Danke, Babsi, das war echt ein wichtiges Statement. Aber bitte übertreib nicht, die fühlen das Gleiche wie du vor jedem Eingriff. Yeah. Los, sei arrogant und liebe dich selbst. Yeah. Letzteres verkleid dir immer ziemlich gestellt. Danke, dass du deine Worte direkt selbst widerlegst.
arrogante Menschen sind Menschen, denen Selbstliebe fehlt. Doch ich steche deine Wunden, ich schreibe. Ist nur lustig gemeint und der Kumpel zu weiß. Du redest dumme Scheiße und das Publikum schreit. Doch was du hier im Grunde verteilst, das zeigt eine Unsicherheit. Das ist kein Phishing für Compliments, aber Barbara verkauft jetzt Arroganz den Bitches als Confidence. Wie es deinen Fans geht, es zuckt dir dich doch nie. Nur ein paar Frauen, nur solange du daran verdienst. Babsi zeigt uns, wieso Bauch, Beine, Po. Braucht man überhaupt kein Chirurg? Ich weiß nicht, ob ihr's wusstet, doch es geht ziemlich schnell. Man muss nur ein paar Mal pushen und hat ein BBL. Hey, danke für den Tipp, aber Babsi, was versuchst du hier zu spreaden? Alle jubeln, aber du versorgst die Jugend mit Komplexen. Doch was die Mädels da im Publikum nicht checken, wenn du sagst, es sollen der Preis sind, dann machst du sie zu Objekten. Als Frau eine Frau zu flocken, kommt nicht so clever. Doch ich bleib dabei, ich disse nur toxische Männer. Ja, ich glaub, das checkt keiner. Von denen umgeben dich seit Jahren schon so viele. Mittlerweile bist du selbst einer. Du lässt jede Bitch ein, schießt wie jede Bitch ein. Wenn es Knete bringt, nein. Ja, du bist auf der Eins, keine Ahnung, wer das schreit. Doch kannst du auch was allein. Du bist immer noch mad, wegen Shitstorm. Doch McDonald's bringt nun mal Cash. Love schickt einen Text, dafür kriegt er einen Check. Und die Bitch den Respekt.
Es klingt so ignorant, aber ich kann es auch nur so sein, weil wäre ich nicht ignorant genug dafür, könnte ich auch, wie gesagt, das Ganze nicht machen.
Dann könntest du nicht Shirin David sein, um ehrlich zu sein.
Du warst sauer, fand dich süß, Mac ist Shitstorm oder Shirin. 3 Tage im Zimmer heulen und mir dann und folgen. Wenn jemand aus Shirins Team sagt, sie da halt echt okay, dann liegt's dran, dass er mitverdient oder an den NDAs. 10K für Battle Rap, schau doch raus in dich, Shirin. Da hast du dir gedacht, du kaufst die Credibility. Ist ja cool, dass du's versucht hast, ey super. Doch dieser Teil der Szene will mit dir gar nichts zu tun haben. Babsi, wie kriegst du das hin? Babsi, du bist ein Genie. Ein schwarzes Auto ist jetzt pink, damit dich keiner sieht. Das ist doch völlig selbsterklärend. Ich will nicht nerven, doch was willst du machen? Mich mit NDAs bewerfen? Ja, du bist der Beweis, dass eine große Fresse reicht. Für bisschen Deep Talk auf Basis von Oberflächlichkeit. Du sagst, dass er dir nichts vorschreibt. In dem Text, den er dir vorschreibt. Babsi hat Humor, so wie es scheint. Um wie zu sein, hast du die Mühe gegeben. Doch Spoiler, in der Praxis reicht's nicht, nur darüber zu reden. Ich sag dir ehrlich, Babsi, für Menschen wie dich hatte ich nie Geduld, denn ich brauch keine Männer, reicht doch nicht mal bis zum DJ-Pult. Ey, yo, Bitch, mach dich gerade. Los, zeig mal Gesicht auf der Tasche. Los, zeig doch den Kids mal Courage. Ach so, ist nicht rentabel, ja, na. Ey, yo, Bitch, lass es bouncen. Shitstorm 4, 5, 6, 7, 1000. Auch wenn wir das alle nicht brauchen. Alles, was dich ausmacht, kann man sich kaufen. Ey, jeder Mann für dich ein Hund, doch stehst im Schatten dieser Jungs. Babsi, du hast nie gehasselt für die Kunst. Springst du auf den Feministenzug, dann machst du's nicht für uns. So wie du finanziell gewachsen bist, bist du dann auch charakterlich geschrumpft. Ey, was für ein Triumph, zigtausend gefällt das. Du bist nur der Spiegel dieser ziellosen Gesellschaft. Babsi, du hast viele Herzen bewegt. Teenies träumen jetzt schon mit 10 von der ersten OP. So viele junge Girls auf
die... Das war die Deutschrapperin Vita mit einem Diss-Track gegen Shirin David, indem sie kritisiert, wie ihre Musik jungen Frauen und Mädchen Komplexe einredet, anstatt ihre große Plattform zu nutzen, um junge Frauen zu bestärken. Ihr hört von unten im Gespräch mit einer Folge zum Thema Schönheit und wie das Konzept bis heute genutzt wird, um Menschen ein- oder auszuschließen. Interviewt wird Milena Österreicher. Sie ist freie Journalistin und Chefredakteurin des MO-Magazins für Menschenrechte.
Ey, yo, Bitch, mach dich gerade. Los, zeig mal Gesicht auf der Tasche. Los, zeig doch den Kids mal Courage. Ach so, ist nicht rentabel, ja, na. Ey, yo, Bitch, lass es bouncen. Shitstorm 4, 5, 6, 7, 1000. Auch wenn wir das alle nicht brauchen. Alles, was dich ausmacht, kann man sich kaufen.
Jetzt sind wir eh schon wieder bei dem Thema auch Social-Media-Plattformen und wie halt TikTok und Instagram halt auch nicht nur so ein bestimmtes Schönheitsbild vermitteln. Ich meine, da gibt es halt auch viel Raum für Gegendiskurs dann eigentlich auch tatsächlich, aber die Algorithmen funktionieren ja schon auf eine Art und Weise und präferieren dann ja auch bestimmte Inhalte. Aber auch diese ganze Sache mit den Filtern und was das ja auslöst mit dieser Body Dysmorphia auch in ganz jungen Kindern, also ja, ganz jungen Erwachsenen oder Kindern teilweise schon. Inwiefern glaubst du, dass diese Plattformen und diese Filter und auch so Geschichten wie Looksmaxing, und danach vielleicht auch nochmal erklären, was das genau ist, da die letzten Jahre nochmal, wie soll ich sagen, den ganzen Diskurs verändert haben oder zugespitzt haben tatsächlich auch vielleicht?
Ich glaube, es ist beim Thema Social Media, wie fast immer, gibt's zwei Seiten. Ne? Einerseits hat es diesen Druck und den Vergleich noch einmal wirklich, wirklich stark angetrieben. Wir sehen das auch in Studien, dass gerade junge Menschen, Jugendliche, vor allem Mädchen, aber nicht nur, also es betrifft schon auch wirklich alle Gender, sehr stark unter Druck gesetzt hat, vor allem psychologisch unter Druck gesetzt hat, einem gewissen Bild entsprechen zu müssen und auch einfach diese Vorstellung von einem sehr einheitlichen Aussehen vorantreibt, eben zum Beispiel durch Filter. Es gab dieses Beispiel auf TikTok mit diesem Bold Glamour Filter, wo man Echtzeit, also der sich in Echtzeit über dein Gesicht legt und wo dann zum Beispiel die Lippen dicker erscheinen, die Augen größer, du bist dann automatisch geschminkt und auch einfach so ein Standardbild von Menschen, von Aussehen, von Schönheit vermitteln, was es ja nicht ist. Also auch unser Aussehen ist total divers, aber das wird dann teilweise durch Plattformen so vermittelt, dass das nicht so ist oder dass wir alle diesem einheitlichen Bild entsprechen sollten. Das ist das eine. Die andere Seite mit Social Media ist natürlich schon auch, wie du angesprochen hast, es gibt auch Raum für Gegenöffentlichkeiten oder für andere Bilder, wo wir auch schöne Beispiele gesehen haben, apropos schön, an einfach Bildern, die vielleicht vorher nicht so präsent waren, wo Menschen ihre Körperbehaarung zeigen, als geil selbstverständlich und tragen, wo Menschen vielleicht eine sichtbare Behinderung zeigen. Es kam dann auch als Beispiel in dem Text vor, eine Aktivistin aus Indien, bei ihr wächst aufgrund eines Hormonungleichgewichts, wächst ihr ein Vollbart und sie hat sehr, sehr lange diesen Bart rasiert. Es war schrecklich für sie. Sie wurde ausgegrenzt, hat ganz viel Selbsthass auch entwickelt und sie hat dann irgendwann entschlossen, den Bart einfach wachsen zu lassen und zu tragen, weil er ist sowieso da. Und ist damit mittlerweile eine Influencerin, eine Aktivistin geworden und sagt, dass es ihr seitdem viel besser geht, seitdem sie das zugelassen hat und trägt und auch mit einer gewissen, sage ich mal, Freude oder Stolz trägt.
Also auf alle Fälle was Besonderes, ne? Und wenn man das halt dann auch anfangen kann, an sich lieben zu lernen, gerade in einer Gesellschaft, die einem ja, wie man auch kurz vor der Aufnahme darüber geredet hat, die einem ja seit der Kindheit einfach bestimmte Schönheitsideale einredet, es hat sich echt schön an, wie ein schöner Prozess.
Absolut.
Wenn das gelingt, also.
Und noch einmal dieser Hinweis auf Macht. Und dieses auch Zurückdrängen von Menschen, Bewegungen. Es gibt ein Buch, das heißt The Beauty Myth. Das wurde in den 90ern, glaube ich, geschrieben von einer US-amerikanischen Autorin. Sie ist jetzt mittlerweile in den letzten Jahren umstritten geworden wegen anderer Dinge. Aber dieses Buch war ein ziemlicher Erfolg und sie stellt da sehr interessante Thesen auf. Sie spricht sehr viel darüber, wie eben dieser Schönheitsdruck sich auf Frauen ausgewirkt hat und auswirkt. Und stellte unter anderem auch die These auf, dass mit der Frauenbewegung, mit feministischen Strömungen in den 70er, 80er Jahren, die einfach erfolgreich waren und mehr Rechte und Freiheiten für Frauen erkämpft haben, dass parallel dazu dieser ganze Schönheitskosmetikmarkt, die Diätbücher und so weiter, ganz rasant in die Höhe gegangen sind. Also so, der Gedanke ist aber, glaube ich, einfach dieses, okay, Frauen sind zum Beispiel rausgekommen aus dieser klassischen, ich bin zu Hause, ich bin für die Küche verantwortlich, ich bin für die Kinder verantwortlich und so weiter, sind unabhängiger geworden, so dass man sich dann irgendwo auch überlegt hat, okay, was können wir jetzt machen, um Frauen wieder ein bisschen runterzuholen und zu sagen, nein, 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 du bist jetzt noch nicht auf diesem Erfolgsweg, wo du dich nur um deine Karriere kümmerst und in Freiheit lebst, sondern jetzt legen wir da noch mehr zum Beispiel Schönheitsstandards auf. Und wo sie auch beschreibt, dass die Industrie da sehr klug reagiert hat, also klug aus Sicht der Industrie, und dass dann diese ganzen Werbungen auch später angefangen haben mit so, weil du es dir wert bist und all bodies are beautiful und so weiter.
Ja, Liv Strömquist hat da auch einen schönen Teil in einem ihrer Comics, wo es eben genau darum geht, dass es auch als Unterdrückungsmittel als neue Unterdrückungsform verwendet wird, auch gegenüber Frauen. Und ich meine, es ist ja auch so absurd, irgendwie Frauen einzureden, sie müssen viel mehr Schönheitsprodukte sich auch kaufen als Männer, wenn sie sowieso schon prinzipiell weniger verdienen, auch für die gleiche Arbeit, und die dann aber auch noch teurer machen. Also das ist ja diese Pink Tax, ne? Also das ist schon sehr absurd irgendwo auch, ne? Aber macht das in einer bestimmten Perspektive dann leider schon auch Sinn, ne?
Absolut. Also, und es ist einerseits eine Geldfrage da auch, weil Frauen dann wirklich viel Geld investieren oder investieren müssen. Noch dazu, wo viele Produkte noch teurer sind, so wie du gesagt hast. Aber es ist auch eine Zeitfrage, wie viel Zeit ich in Schönheitsarbeit investiere, sei es jetzt die Beine rasieren, die Nägel lackieren, zur Friseurin gehen und mir die Haare färben lassen und so weiter. Es ist alles eine Geldfrage, aber auch eine Zeitfrage, wo die Frage ist, okay, was könnte ich mit dieser Zeit eigentlich stattdessen machen? Mhm. Gleichzeitig sieht man schon auch, dass dieser Druck auch auf Männer oder generell auf alle Gender krass gewachsen ist, wo sicher Social Media eine große Rolle spielt, aber schon auch, was ich gelesen habe in manchen so Papers, diese Veränderungen der Genderrollen teilweise, also dieses, dass Frauen tendenziell heutzutage unabhängiger sind, nicht mehr den Mann brauchen, der irgendwie der Versorger ist, was es einfach für Männer dann vielleicht auch nochmal, sag mal, schwieriger macht, eine Partnerin zu finden und auf sie auch dieser Druck kommt mit, okay, jetzt kann ich vielleicht nicht mehr durch den Job oder durch mein Einkommen da beeindrucken oder Erfolg haben. Jetzt ist mein Äußeres auch noch einmal wichtiger geworden, als es vielleicht früher war.
Voll, das finde ich auch so interessant, dass es früher ja, also Frauen hatten ja viel weniger Möglichkeiten irgendwie mit viel geringerem Zugang zum Arbeitsmarkt. Und da haben ja wirtschaftliche Aspekte oder Geld dann bei der Auswahl irgendwie vom Partner schon auch eine viel größere Rolle gespielt, ne? Als das jetzt halt der Fall ist, ne? Wie du sagst, Frauen können sich das jetzt selbst aussuchen. Und was ich aber so krass finde an dem, was das für Männer für Auswirkungen hat, ist, dass man halt über diese Fitness-Videos ganz schnell innerhalb kürzester Zeit in das wildeste rechte Incel-Manosphere Eck abdriften kann auf Social Media, und das ist halt auch ein massives Problem mittlerweile. Also nicht nur, dass es erstens den Männern auch überhaupt nicht gut geht damit, ne? Also es wird ihnen nur eingeredet, du musst halt einfach gut aussehen und dann bist du glücklich und dann wollen dich Frauen, anstatt dass man sagt, hey, sei halt einfach irgendwie verständnisvoll und lieb und zeig Zuneigung. Stattdessen hebt man das halt auch für Männer auf so eine extrem oberflächliche Art und Weise. Und natürlich kommt dann Frust, wenn das halt auch nicht funktioniert, ne? Also, und das ist gerade, glaube ich, tatsächlich ein richtig großes Problem unserer Zeit, dass Männer sich da über diese Fitnessgeschichten irrsinnig schnell radikalisieren und richtig, richtig schnell und eben halt leider auch gerade im Moment richtig junge Männer oder Kinder eigentlich, pubertierende Kinder, sich da ganz krass radikalisieren. Und es gibt ja auch auf den Plattformen eigentlich für die Leute wie Andrew Tate und diese ganzen Wahnsinnigen, muss man ja wirklich sagen, auch keine Einschränkungen oder keine Beschränkungen, ne? Weil es gibt ja jetzt wieder Meinungsfreiheit, ne? Also ist im Prinzip ist halt Hassrede auch erlaubt worden wieder auf diesen ganzen Plattformen. Und das ist schon irgendwie ein Problem, also schon krass irgendwie, wie sich das aus Schönheitsidealen heraus entwickelt, dass das so politisch wird dann eben ganz schnell.
Ja, ich habe auch einen spannenden Text dazu gelesen. Es war von einem deutschen Journalisten, glaube ich, der darüber geschrieben hat, dass männliche, ich sag mal, positive männliche Vorbilder fehlen heutzutage und dass man da auch nochmal sehr, sehr schnell dann in diese Schiene kommt, die du beschrieben hast. Und das ist schon auch interessant zu sehen, weil ich auch den Eindruck habe, dass für Frauen sich einfach mehr Rollen oder mehr Vorbilder oder verschiedene Wege eröffnet haben, auch medial in den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnten oder vor allem auch in den letzten Jahren. Aber für Männer diese Bandbreite an Vorbildern und so, wie ich mein Leben gestalten kann, nicht ganz so breit und eben positiv sich entwickelt hat, sondern eher so das, was du beschrieben hast, ein bisschen so in diese eine Ecke gedrängt wurde. Und ich glaube, uns fehlen ein bisschen so, wo wir vorher gesprochen haben, über Gegenbilder, die auch Social Media bringen können, positive, jetzt was Schönheit betrifft, das fehlt halt auch da. So positive Männerbilder, die vor allem junge Männer auf Social Media abholen können. Und bei diesem ganzen Fitness-Trend muss man auch dazu sagen, der läuft ja teilweise auch so unter dem Schlagwort Gesundheit, wo man auch aufpassen muss, was davon wirklich noch gesund ist und was nicht. Auch, ich meine, es ist auch einfach ein Markt, ein kapitalistischer Markt, wenn dann diverse Nahrungsergänzungsmittel oder Anabolika, wo man auch sehr aufpassen muss, was man da zu sich nimmt.
Ja.
Also es ist nicht ohne.
Nochmal, weil wir das nur vorher kurz angeschnitten haben. Ich war da richtig, also da war ich auch richtig baff und schockiert, muss ich sagen, bei dieser Luxmaxing-App. Luxmax, also genauso, ich habe es zuerst auch gar nicht verstanden, wo ich es nur gehört habe, also den Look maximieren, dafür steht es ja, nur für die Zuhörer. und das hat mir ein junger Typ erzählt, der war so 18, 19 oder so und sagt, dass also extrem viele seiner Klassenkollegen haben das. Und das ist eine App eben, da fotografierst du dein Gesicht und sie sagt dir, was an deinem Gesicht falsch ist. Es gibt da ein Ideal sozusagen, du zahlst dafür, es ist ja auch eine kostenpflichtige App, das ist nochmal das Absurdeste daran, und du zahlst dafür, dass die dir sagt, was du am besten wie an deinem Gesicht operieren solltest. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, zuerst, wo ich das gehört habe. Ne?
Das ist schon krass.
Und die ist richtig, richtig, richtig berühmt, diese App, und beliebt. Und ist, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Mal halt auch runtergeladen worden. Ne? Also, das war für mich total absurd. Und da frage ich mich halt schon, wie man da halt gerade so junge Leute wieder abholen kann. Gerade irgendwie in der Pubertät oder in so einem Alter, wo sich die Persönlichkeit halt richtig stark ausbildet dann fürs restliche Leben. Wenn man da so geprägt wird durch diese Dinge, dass das halt, also es tut mir richtig leid einfach, weil das ist halt total schädlich. Aber also finde ich, muss man auch wirklich gesamtgesellschaftlich schauen, halt auch im Bildungswesen, wie man die Leute da abholt wieder, die Kinder.
Absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, gerade bei den Plattformen und bei den Apps, wenn es um einfach Datenschutz geht oder Persönlichkeitsrechte, also wenn wir da überall unsere Bilder hochladen, ne, was machen die Apps damit, wo landen unsere Daten da, das ist nochmal ein Aspekt. Und es zeigt auch nochmal, welcher Markt dahinter steckt, ne, der dir die ganze Zeit sagt, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht okay, du solltest an dir arbeiten, du solltest viele Dinge an dir ändern. Ich habe eine Dokumentation gesehen, da ging es um plastische, chirurgische Eingriffe, wo eine Frau bei einem Chirurgen war, bei einem Schönheitschirurgen, und sie wollte ihr Augenlid korrigieren, weil sie damit nicht zufrieden war. Und da war die Frage dann von dem Chirurgen, war dann, ja, also er hat gesagt, ja, das können wir machen und so, ob es gleichzeitig auch noch was anderes gibt, was sie gerne ändern würde, weil so quasi, das kann man ja dann in einem Paket auch machen, ne? Also diese Logik ist schon sehr, sehr krass dahinter. Dieses, es kann tendenziell alles falsch an dir sein und man kann an allem etwas ändern. Und aber weil du auch Social Media oder weil wir jetzt über Social Media gesprochen haben, wir dürfen auch nicht vergessen, bei den, sag mal, klassischen, althergebrachten Medien gab es ja auch die Debatte oder auch Artikel dazu, was jetzt zum Beispiel ORF anbelangt, dass ab einem gewissen Alter Frauen von der Bildfläche verschwinden. Und wir haben das nicht nur beim ORF, auch in anderen Ländern, wo man einfach zum Beispiel Frauen ab so 45, 50, 55 nicht mehr sieht als Moderatorinnen oder vor der Kamera. Männer hingegen schon. Also auch diese Frage, okay, des Alterns, alternde Frauen, muten wir uns das zu, bildlich, provokant gesprochen, und warum eigentlich nicht? Es ist ein total natürlicher Prozess, Vorgang, der jeden von uns treffen wird, jede von uns treffen wird, aber wie viele sichtbare Vorbilder haben wir da?
Ich musste echt so lachen, aber ich habe mich eigentlich auch geärgert. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, irgendeine Unterwäschemarke war das. Und die haben dann irgendwie so stolz ein älteres Model präsentiert, irgendwie eben auch eine Frau. Aber dann halt erst wieder in den absolut klassischen Körpernormen, halt richtig dünn und durchtrainiert, wo ich mir gedacht habe, ja, dann könnte sich das aber auch sparen, ne? Also du hast entweder halt irgendwie so ältere Frauen, kommt mir vor, in der Werbung, die halt dann eigentlich in ihrem Körper halt einfach auch völlig unrealistischen Standards entsprechen oder jüngere, die dann vielleicht einfach nicht so dünn sind, ne? Aber wirklich realistische Bilder hast du da tatsächlich von älteren Frauen auch noch immer nicht, ne? Und es ist total, wirklich, also teilweise echt lachen müssen, als ich gedacht habe, okay, für euer Gewissen, ne? Irgendwie so.
Absolut, das ist genauso wie bei diesen ganzen Model-Shows und Germany's Next Topmodel und keine Ahnung was, wo es auch geheißen hat, okay, das ist jetzt diverser geworden und mehr andere Körper können da auch vorkommen, aber wenn du dir das anschaust, abgesehen davon, dass sie nicht gewinnen, aber sie sind immer noch sehr an der Norm orientiert. Ja? Mhm. Sie haben immer noch tendenziell recht helle Haut, sie haben eben diese Normmaße, was den Körper anbelangt, die meisten. Also es ist definitiv nicht diese ganze Palette an Vielfalt, die wir haben und die einfach das Normale ist. Die Vielfalt ist das Normale.
Ja, voll. Gehen wir vielleicht zu Protestbewegungen über, weil es gibt ja auch Protestformen, die sich dann an ästhetischen oder neuer Ästhetik sozusagen orientieren. Was du auch beschreibst, ist so diese Black is Beautiful Bewegung. Kannst du da vielleicht ein bisschen auch den historischen Kontext erklären, den wir eh vielleicht ein bisschen schon angesprochen haben, aber um was es da konkret auch geht?
Mhm. Das ist vor allem im US-amerikanischen Kontext, so in den 1960er, 1970er, auch parallel zur Bürgerrechtsbewegung oder mit der Bürgerrechtsbewegung entstanden und hat halt einfach gesagt, so, wir schwarzen Menschen sind schön und wir zeigen das auch und tragen unser Aussehen und unsere Schönheit eben auch mit Stolz, mit Würde, mit Freude nach außen. Und das wurde dann eben in Medien, in Mode, in Kunst reingetragen. Es gab dann viele Magazincover, wo du einfach schwarze Menschen gesehen hast, eben mit ihrem Afrohaar, die sehr, sehr elegant, sehr, sehr schön inszeniert waren und die sich halt einfach gewehrt haben gegen diese eurozentristischen Vorstellungen, die kolonialen Vorstellungen, die sie bis dahin und eben bis heute noch, aber vor allem auch bis dahin sehr, sehr stark diskriminiert und ausgeschlossen haben.
Mhm.
Oder ich finde das auch spannend, es kommt auch vor, zum Beispiel bei der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, ne?
Mhm.
Wo es, glaube ich, bis heute einige Leute irritiert, einfach ihr Aussehen, so mit ihrer Mono-Augenbraue, mit dieser einheitlichen Augenbraue oder auch diesem Oberlippenbart, wo sie sich auch damals schon, auch in ihren Bildern, sehr gewehrt hat gegen diese Zuschreibungen über den weiblichen Körper, wie ein weiblicher Körper vor allem aus europäischer Sicht auszusehen hat.
Kommen wir auch jetzt zu der Frage, die am Anfang schon da war. Wie kriegen wir jetzt diese Normen wieder aus unseren Köpfen raus? Also wie können Menschen selbst lernen, diese Normen kritischer zu hinterfragen?
Ich glaube, da kann man auf ganz vielen Ebenen ansetzen. Einerseits, glaube ich, ist es gut, selbst zu lernen, mehr zu hinterfragen, was dieses Thema angeht. Also sich zum Beispiel zu fragen, okay, warum habe ich jetzt das Bedürfnis, zum Beispiel diesen kleinen Pickel auf der Stirn abzudecken? Kann ich das nicht meinen Kolleginnen im Büro zumuten, dass der einfach da ist? Nimmt das vielleicht nicht auch Druck für andere, wenn ich das nicht mache? Warum möchte ich jetzt ausgerechnet eine Skinny Jeans gerade kaufen? Woher kommt dieses Bedürfnis, dieses Verlangen? Also einerseits kritisch hinterfragen, gleichzeitig glaube ich auch so, das ist ein sehr abgedroschener Begriff, aber so eine gewisse Selbstliebe auch zu entwickeln, da toleranter mit sich selbst und seinem eigenen Körper und Aussehen umzugehen, dann auch darauf zu schauen, okay, was konsumiere ich, welchen Leuten folge ich zum Beispiel auf Social Media, welche Bilder werden mir da tagtäglich in den Feed gespült, das kann ich schon auch beeinflussen. Natürlich stehen Algorithmen hinter vielen Plattformen, aber gewisse Dinge kann ich schon auch beeinflussen. Sich selbst auch dabei beobachten, welche Bewertungen treffe ich selbst, wenn ich zum Beispiel Menschen auf der Straße begegne und mir dann vielleicht auffällt, dass sofort ein Gedanke in den Kopf kommt, keine Ahnung, warum trägt die jetzt so ein kurzes Shirt, obwohl da der Bauch raushängt oder so, dann sich da vielleicht mal kurz innezuhalten, zu überlegen, warum denke ich das jetzt eigentlich, das geht mir nichts an, das ist nicht meine Entscheidung. Und auch bei Komplimenten. Manchmal ein bisschen bewusster drüber nachzudenken, warum ich was sag. Mir ist auch aufgefallen, dass ich in der Vergangenheit, hoffentlich jetzt nicht mehr, aber ich garantiere für nichts, oft etwas gesagt habe, wenn mir aufgefallen ist, dass Menschen abgenommen haben, dass die jetzt dünn ausschauen und dass man das irgendwie positiv bewertet und kommentiert. Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele so kleine Schritte, die man selbst setzen kann. Gesellschaftlich, glaube ich, brauchen wir mehr so eine Debatte und einen Diskurs darüber, über Schönheit, Hässlichkeit, eben zum Beispiel, wer gehört zum öffentlichen Bild, wen schließen wir aus. Dann auch regulatorisch, weil wir vorher über die Beauty-Produkte gesprochen haben, zum Beispiel über diese Aufhellungscremes, die ganz, ganz schön gefährlich sein können, dass man da auch einfach regulatorische Lücken schließt, dass solche Produkte auch einfach nicht mehr am Markt sind oder nicht mehr erhältlich sind, genau. Und natürlich auch irgendwo Werbung und digitale Plattformen in die Pflicht nehmen, zum Beispiel bei digitalen Plattformen, dass einfach Bilder gekennzeichnet werden müssen oder auch bei Werbung, die KI erstellt sind, die bearbeitet sind, wo ein Filter drüber gelegt wird, einfach, dass die Kennzeichnung, also am besten verwenden wir die gar nicht mehr, aber wenn wir sie verwenden, dass einfach die Kennzeichnung da ist und dass es einfach klar ist, das ist kein, unter Anführungszeichen, natürliches Bild. Das ist nicht das Abbild von einem realen Menschen. So, dass uns diese Dinge auch im Alltag ein bisschen klarer und bewusster werden.
Ich finde es so interessant, auch zu sehen, diese Vorher-Nachher-Bilder, nachdem sie bearbeitet werden, so von der Werbung. Also gibt es ja auch mittlerweile auch viel, viel online und zeigt einfach auch viel, wie extrem unrealistisch das eigentlich auch ist, das Ganze. Ne? Ja, danke dir. Ich hoffe, dass man auch durch so eine Debatte in eine Richtung geht, wo halt Schönheitsideale weniger hierarchisch verwendet werden und weniger zu Hierarchien und Macht und im Endeffekt an Diskriminierung halt auch beitragen. Ne? Also finde ich echt sehr spannend, das Thema. Danke dir.
Danke dir. Es war schön, hier zu sein.
Das war das Gespräch mit Milena Österreicher zum Thema Schönheit und gesellschaftliche Ausschlussmechanismen. Somit kommen wir auch zum Ende dieser Ausgabe von unten im Gespräch. Ihr könnt die Folge jederzeit auf der CBA, also dem Cultural Broadcasting Archive, nachhören. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bleibt solidarisch und wir hören uns.
Das war von unten im Gespräch. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Ihr habt in der letzten Stunde eine Sendung von Radio Helsinki in Graz gehört. Das Ganze hier im Rahmen unseres feministischen Magazins Nia nackt im Aquarium. Und hier ist Erfurt und der Sender heißt Radio Frei.